Ja, liebe Leute, jetzt kommen wir zu unserem Abschlussplenum. Ich will jetzt zunächst einmal vorstellen die Teilnehmer dieses Abschlussplenums, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Von Ihnen ganz links sitzt Hans-Jürgen Urban. Er studierte Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Philosophie und er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Herzlich willkommen. Von Ihnen ganz rechts und von mir ganz links sitzt Heiner Geißler. Er war CDU-Generalsekretär unter anderem. Er war sehr vieles. Er war unter anderem CDU-Generalsekretär. Er war Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. Und er ist heute ATTAC-Mitglied. Herzlich willkommen, Herr Geißler. Neben mir links sitzt Frigga Haug. Sie ist marxistisch-feministische Soziologin. Sie war bis 2001 Professorin für Soziologie in der Hamburger Uni. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Das Argument und Redakteurin des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus. Und sie ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Herzlich willkommen, Frigga Haug. Und zu meiner Rechten sitzt Jutta Sundermann, sie ist freie Journalistin und Bewegungsarbeiterin, sie ist Mitbegründerin von ATTAC Deutschland und sie ist Mitglied im Koordinierungskreis von ATTAC. Wir haben sie schon in verschiedenen Kampagnengruppen erlebt, als Aktivistin, zum Beispiel in der Buko-Kampagne gegen Biopiraterie und vor allen Dingen in der ATTAC-Lidl-Kampagne. Herzlich willkommen, Jutta. Mein Name ist Detlef von Larcher, ich bin Mitglied im ATTAC-Koordinierungskreis und der Arbeitsgruppe Finanzmärkte und Steuern und ich bin Mitglied der Vorbereitungsgruppe dieses Kongresses. Also mit dem Beifall würde ich warten, bis das Podium beendet ist und ich keine Fehler gemacht habe in der Moderation. Unser Podium steht unter dem Motto, es kommt aber darauf an, die Welt zu verändern. Und das darf nicht dem Chaos zusammenbrechender Märkte und den Verfechtern ihrer Entfesselung überlassen werden. Im Lichte der rasanten Krisenentwicklung, die möglicherweise einen epochalen Umbruch markiert, soll es zum Abschluss dieses Kongresses um die Herausforderung für gesellschaftliche Veränderungen gehen, um solche, die verhindern, dass sich soziales und ökologisches Elend noch mehr ausbreitet und es soll um Perspektiven gehen, die über das kapitalistische Desaster hinausweisen. Vor allem aber um die Frage, welche gesellschaftlichen Akteure wohl in der Lage sind, Veränderungen in diese Richtung durchzusetzen und wie diese Kräfte gestärkt werden können. In den 90er Jahren gab es die Meinung, mit der Trias aus kapitalistischer Marktwirtschaft, Menschenrechten und Demokratie sei das Ende der Geschichte gekommen. Kritische Geister haben das nie geglaubt. Es war ein großer Irrtum und heute wissen es inzwischen alle, dass das ein großer Irrtum war. Wir haben in den letzten drei Tagen in Foren und Workshops über verschiedene Alternativen gesprochen. Ich zähle einige auf, also Sozialismus des 21. Jahrhunderts, demokratische Modelle der Planwirtschaft, öffentliche Güter und Räume, solidarische Ökonomie, grundlegende Regulierung des Finanzmarktkapitalismus, grüner New Deal, freiwirtschaftliche Modelle einer Marktwirtschaft mit umfassender Geld- und Bodenreform, Modelle des Marktsozialismus, andere Weltwirtschaftsordnung, Keynes Plan Reloaded, Cleading Union, neues Bretton Woods, Europa als sozialökologischer Regulierungsraum. Meine erste Frage ist, über welche sollten wir weiter nachdenken und welche sollten wir ausprobieren? Und ich bitte dazu, Frigga Haug als erstes Stellung zu nehmen. Das ist gerade gesagt worden und es ist ein Blumenstrauß überreicht worden. So habe ich das gehört.
Wie geht denn der? Funktioniert das? Funktioniert. Zunächst will ich sagen, dass ich vollkommen begeistert bin, auch von diesem ATTAC-Kongress. So unglaublich viele Menschen, es erinnert mich an die lange vergangenen Zeiten von den ersten Volksunis und an 68. Auch die Stimmung ist ganz ähnlich und infolgedessen ist meine Beunruhigung, die ich bei einzelnen Analysen hatte, schon wieder ein bisschen ermäßigt, wenngleich nicht genug. Zu diesen Analysen meine ich, es ist natürlich absolut notwendig, dass wir begreifen, wie diese Krise zustande kam, aufgrund welcher Mechanismen oder aufgrund welcher Aktionen, aber doch nicht eigentlich mit der Antwort, wie sollten wir es denn stattdessen machen, das heißt, in welcher Weise wollen wir diesen Kapitalismus reparieren und wieder in Ordnung bringen. Es ist ja doch nicht unser Eingriff. Wir sprechen ja doch nicht vom Standpunkt der Regierung. Wir können doch gar nicht unsere Eingriffe so bauen, dass sie dieses irgendwie erneuern. Welches ist denn unsere Frage eigentlich? Meine, und ich dachte, das ist eure aller Frage, wo können wir eigentlich eingreifen? Und mich beunruhigt am meisten der tiefe Schlaf, in dem diese Bevölkerung offenbar liegt, wie als wäre eine Schneedecke von mehreren Metern über ihnen zusammengekauert um ihre Regierungen. Die könnten das in Ordnung machen oder es sei vielleicht nicht wahr und es sei vielleicht ein Albtraum, nur sehr kurzfristig. Und nichts passiert, obwohl das Unrecht, was geschieht, so schreiend ist und so auf der Hand liegend, dass man denkt, jetzt muss doch irgendetwas geschehen, geschieht eigentlich nichts. Selbst wenn man auf der Straße Leute anspricht, es ist, als wäre gar nichts. Jetzt, also wer sind denn diese Menschen, unsere Menschen, wer sind sie? Die Sache ist irgendwie chancenreich und gefährlich zugleich. Wie kriegen wir raus, wozu sie zustimmen und was sie bedrückt? Wie könnten wir eigentlich von unten beginnen? Also mich interessieren die Fragen von oben alle überhaupt gar nicht. Wie können wir das von unten beginnen? Und da fange ich mit diesem 8. März an. Ich fand sehr viel zu wenig auf diesem Gesamtkongress die Frage gestellt, wenn überhaupt, was hat eigentlich die allgemeine Frauenbenachteiligung oder Unterdrückung mit dieser Krise zu tun? Oder hat sie überhaupt was damit zu tun? Ich kann das natürlich jetzt nicht nachholen. Ich habe einen Workshop gemacht, der sich bis kurz davor gearbeitet hat. Aber allgemein bekannt ist doch, dass diese Frage der Überakkumulation und der darüberliegenden Spekulation im Großen und Ganzen sich einer ungeheuerlichen Abstraktion von allem Lebendigen verdankt. Profit um seiner selbst willen ist ja die Abstraktion davon, wofür und mit wem und warum und so weiter. Produktion wegen des Profits. Das Mittel, das Leben wird Mittel zum Zweck für etwas ganz anderes. Vieles wird Nebensache. Nebensache wird das Leben selbst und die Natur und in diesem Komplex natürlich die Frauen. Insofern rücken sie auf einen ganz strategischen Punkt innerhalb dieser Krise, weil sie praktisch mit das Ferment sind, aus dem die Krise geboren wurde. Das eigentliche in dieser Gesellschaft ist auch allen bekannt, ist ja Profit, Lohnarbeit, statt Menschen im Zentrum zu haben, ist Lohnarbeit nur der Mittel. Übergeordnet werden die Bereiche Profit und Produktion über die Bereiche Leben, Genuss, Entwicklung weltweit und die Folge davon ist eine ungeheure Lähmung und Apathie, ein Nichtbefugtsein, Stellvertreterpolitik. Ich habe mal überlegt, was eigentlich aus diesen letzten Jahren Neoliberalismus aus den Menschen selber geworden ist. Das ist ja nicht einfach bloß ein Wort und es passiert nichts weiter mit ihnen. Und wollte euch nochmal in Erinnerung rufen, weil das so oft natürlich vorkommt, diese Geschichte mit unserem Hartz IV, nicht mit Hartz IV, sondern als Hartz dieses Modell ausgab und dieses die Linie der Politik wurde, hatte er zwei Jahre vorher ein Buch geschrieben, mit dem er sich befähigt zeigte, befugt und kompetent, diese Sache in die Hände zu nehmen. Und wenn man das in vier Sätzen zusammenbringt, werdet ihr sehen, was aus den Menschen geworden ist und wie wir damit umgehen können oder müssen. Und dieses Buch selbst als Schrift an der Wand entziffern können, denn es war alles vorher bekannt, was er zu tun beabsichtigt. Ganz kurz gesprochen, er hat ausgerechnet, dass wenn man Menschen als Arbeitskräfte denkt, denkt man sich ja in gewisser Weise als Maschinen. Wenn man sie als Maschinen denkt, muss man über Einsatz- und Stillstandszeiten nachdenken. Wenn man Menschen also ansieht, wie lange laufen sie eigentlich, wird man sehen, nur 10% in ihrem Leben. Ganz lange sind sie Babys, ganz lange sind sie Alte, lernen dazwischen, Sonntage, Feiertage, Urlaub, alles Mögliche passiert, Krankheit und sowas, sodass sie insgesamt nur 10% arbeiten. In diesen 10% aber müssen wir jetzt neue Leitlinien festsetzen im Stabreim, rennen, rackern, rasen. Und da drin nochmal Stabreim, fit, flexibel und fantastisch sein. Und die Folge davon ist, auch von ihm gesprochen und für euch lesbar gewesen, wir werden an den Rändern der Gesellschaft ein Drittel der Menschen verlieren, weil sie nicht die nötige Geschwindigkeit zum Take-off haben. Auch schon vorher bekannt, die sind dann weg. Die Nutzung der Einzelnen ist also zu erhöhen und das Köderwort ist, jeder kann Unternehmer werden und außerdem gibt es eine allgemeine Freiheit. Jeder sorgt für seine eigene Beschäftigungsfähigkeit. Das ist ein neues Harzwort, Beschäftigungsfähigkeit. Der Effekt war Vereinzelung, Desolidarisierung, Angst, gegeneinander arbeiten. Harz hat also Folgen fürs Befinden, Verhalten. Dagegen gilt es also, eine Perspektive irgendwie zu erfinden, die solidarisierend wirkt und auf dem Boden dieser schon stattgehabten Vereinzelung arbeiten muss. Ich habe gedacht, wir könnten als Frauen das, was ich die vier in einen Perspektive genannt habe, dagegen bauen und das im Workshop vorgestellt. Ich kann das nur andeuten jetzt in diesem Zusammenhang. Das ist der Vorschlag, die gesamtgesellschaftlichen Tätigkeiten nebeneinander anzusehen und uns für alle einzusetzen, zuständig zu fühlen und sie als Perspektive zu nehmen. Das ist einmal die Arbeit an den Lebensmitteln in der Form der Erwerbsarbeit heute, dann die Arbeit an Mensch und Natur, das, was das eigentlich Menschliche am Menschen ist, dann die Arbeit zur Entwicklung der einzelnen Personen, die in ihnen schlummernden Fähigkeiten, also die Menschenwürde, und dann die politische Einmischung. Und wenn ich die vier nebeneinander habe und sage, wir sind gerne bereit, in dieser Krise 16 Stunden am Tag tätig zu sein, können wir uns nicht mehr als 4 Stunden Erwerbsarbeit leisten. Dafür brauchen wir also eine radikale Verkürzung. Das ist ja auch angemessen dem Stand der Produktivkräfte. Wir haben dann außerdem die Fragen von Arbeitslosigkeit, Prekariat, Leiharbeit, 1-Euro-Jobs und so alle schon miterledigt, weil wir viel mehr Arbeit haben als Menschen, die sie dann verrichten können. Der zweite Teil, auch 4 Stunden, ist die Arbeit an Mensch und Natur. Das ist ja doch offensichtlich, dass das alles und ganz immer zunehmender, das habt ihr alles analysiert, also auch ungetan bleibt, weil jede Privatisierung in diesem Bereich neue Arbeitsberge auftut und neues Elend. Ohnehin sind alle Kinder, Kranken, Alten, Behinderten darin und ohnehin ist an der Natur zu arbeiten, nicht nach Profitgesichtspunkten. Dafür brauchen wir mindestens auch 4 Stunden. 4 Stunden dann die eigene Entwicklung künstlerischer Fähigkeiten und Möglichkeiten für jeden Einzelnen und dann unsere eigene Einmischung. Dieser Bereich, den wir immer Reproduktion nennen, der eigentlich menschliche Bereich ist, sollte von uns aufgewertet werden und man sollte auch Männern die Möglichkeit geben, notwendig die Möglichkeit geben, sich als soziale Wesen zu entfalten. Der Schlusssatz, du guckst sicher schon auf die Uhr, der Schlusssatz könnte so heißen, vom Frauenstandpunkt ist diese Perspektive, die sehr viel Selbstveränderung von uns verlangt, weil die Identitäten am Vollzeitarbeitsplatz von 8 Stunden hängen, wir aber wollen Teilzeitarbeit für alle, verdaut das, ob das nicht eine tolle Forderung ist, vom Frauenstandpunkt ist das ist das machbar, weil die Frauen in der Selbstveränderung weniger an dieser Säule arbeiten müssen. Sie müssen also, da sie ohnehin die Erwerbsarbeit fragmentarisch verrichten und in Teilstücken und in Zeitarbeit und weiß der Teufel wie, sie können mit einer Reduzierung dieses Teils und einem Menschenrecht auf diesen Teil sehr gut leben. Sie sind die Gruppe, die den Teil Reproduktion, Mensch und Natur nicht vergessen können, weil es über ihre Körper läuft. Sie haben sich lange Zeit genug geopfert und ihre eigenen Fähigkeiten und schlummernden Potenziale nicht entwickelt. Sie können sich darauf einlassen und die politische Einmischung gilt ohnehin für alle, da wir den ganzen Staat vom Kopf auf die Füße stellen müssen. So.
Vielen Dank, Frigga Haug. Hans-Jürgen, das waren für dich ja schon viele Anknüpfungspunkte, 4 Stunden Erwerbsarbeit. Welche sind aus deiner Sicht die Alternativen, an denen wir weiterarbeiten müssen?
Ja, das waren sehr interessante, sehr spannende Anknüpfungspunkte, die ich gerne auch aufgreife. Und ich möchte beginnen mit der Grundeinschätzung, die Frigga dargelegt hat, die ich teile, nämlich mit dieser absolut paradoxen Situation, in der wir uns befinden. Weil im Grunde genommen hat die Linke das, was jetzt passiert ist, mehr oder weniger vorhergesagt. Nicht den genauen Zeitpunkt, nicht die konkrete historische Verlaufsform, aber viele der Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, haben gewusst, haben uns aufgezeigt, analysiert, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Und jetzt haben wir Recht bekommen und jetzt steht die Linke ratlos da. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir weder von der konzeptionellen Arbeit noch von der Herausforderung, einen politischen Akteur zusammenzukriegen, der auch handlungsfähig ist, in der Lage sind zu handeln. Gegenwärtig ist die herrschende Klasse dabei, das Ding unter sich auszuhandeln. Die Merkel fragt den Ackermann, wie er es gerne hätte. Ja, die Repräsentanten der Sozialdemokratie, die es ja schließlich waren, die Hartz IV gemacht haben, die die Privatisierung der Rentenversicherung gemacht haben, die die Hedgefonds gehätschelt haben. Die reden auf einmal wieder wie Sozialdemokraten, aber nicht aus Einsicht, sondern weil die Wahl bevorsteht. Und in der Tat, wir Gewerkschaften, wir verschleißen uns gerade da drin, die übelsten Krisenfolgen der Krise abzufangen und zu verhindern, dass wir binnen weniger Wochen eine Katastrophe auf dem Arbeitsmarkt und in den Verteilungsverhältnissen hinkriegen. Das ist keine besonders komfortable Ausgangssituation und ich glaube, die müssen wir zum Ausgangspunkt unserer Diskussion nehmen. Wie geht das jetzt weiter? Ich glaube, dass alle Akteure, die diese Frage sich stellen, 3 Aufgaben erledigen müssen. Das erste ist, analytisch weiter daran zu arbeiten, was geht denn da jetzt ab? Und was sind taugliche Elemente und welche Elemente taugen nichts und die man auf Seite legen soll? Zweitens, wir müssen und zwar schneller und offensiver wenigstens die Skizze eines grundlegend anderen sozialen, ökologischen Entwicklungsmodells uns gemeinsam erarbeiten und Übergangsprojekte, die uns Wege aufzeigen, wie man da hinkommen kann. Und drittens geht es darum, gramscianisch gesprochen, so etwas wie einen historischen Block von progressiven Kräften hinzubekommen, die sich diese Aufgaben annehmen und die dann auch in die Praxis, in die Wirklichkeit umsetzen, was wir zuvor diskursiv uns erdacht und erarbeitet haben. Und ich will jetzt kurz was dazu sagen, was das eben auch an die Gewerkschaften für Anforderungen stellt. Analyse. Und ich weiß, was ich da sage. Natürlich müssen sich die Gewerkschaften auch auf die Höhe der These heraufarbeiten, dass weder der rosane, noch ein roter, noch ein grüner Keynesianismus die Antwort sein kann auf das, was zurzeit liegt. Alle Schattierungen des Keynesianismus sind mit Blick auf 3 Punkte, die es jetzt zu bearbeiten gilt, relativ hilflos. Mit Blick auf die Frage, wie kann es gelingen, naturverträglich zu produzieren, zu verteilen und zu konsumieren. Zweitens, mit Blick auf die Dimension von Umverteilung, von Einkommen, Vermögen und Lebenschancen. Und drittens, mit Blick auf die Frage der Fragen, die Demokratiefrage. Wie kann man zurückholen, was man nennen kann, dem Primat von demokratischen Entscheidungen über die Ökonomie? Und da hat der Keynesianismus nichts zu sagen. Das auszusprechen löst aber noch nicht das Problem, sondern es deutet nur die Dimension an, vor der wir stehen. Und was heißt das für die Gewerkschaften? Die Gewerkschaften sind in der Phase des deregulierten Finanzkapitalismus in eine strukturelle Defensivsituation hineingeraten, die historisch kaum Vorbilder hatte. Das hat viele Ursachen. Das hat auch die Ursache einer sozusagen theoretischen Selbstentmachtung der Gewerkschaften, weil sie verlernt haben, Kapitalismus kritisch zu denken und zu diskutieren. Keine Frage. Aber es hat auch tiefergehende Ursachen. Weil der Finanzmarktkapitalismus über seine Strategien der Spaltung von Belegschaften, der Individualisierung, der Prekarisierung von Arbeit, solidarische Kommunikation, solidarische Widerstandsformen zersetzt hat und weil die Wirklichkeit in den Betrieben eine zutiefst unsolidarische ist. Und deswegen ist die erste Aufgabe der Gewerkschaften in der Organisierung des Widerstands gegen die Strategien, die Krisen, Bewältigungskosten auf die abhängig Beschäftigten abzuwälzen, in dieser Widerstandsaktion neue Formen von Kollektivität, von gemeinsamem Selbstbewusstsein, von gemeinsamer Solidarität zu organisieren. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Zweitens, ja, auch wir als IG Metall haben organisationspolitische Standbeine in Branchen, die nach den Kriterien, die ich gerade selber genannt habe, nicht zukunftstauglich sind, wo sich vieles verändern muss. Und deswegen ist es auch Aufgabe der Gewerkschaften, diesen Prozess des Rückbaus von nicht sinnvollen Kapazitäten, der ökologisch orientierten Konversion und des Aufbaus von öffentlichen Produkten, von gesellschaftlichen Produkten mit zu organisieren, und zwar politisch zu organisieren, weil das, was zurzeit läuft, das ist die marktförmige Bereinigung dieses Problems. Und das ist die Form, die die höchsten gesellschaftlichen Folgekosten hat. Und deswegen geht es darum, das solidarisch und politisch zu machen. Dadurch wird es nicht leichter, aber dadurch wird es verträglich. Was nicht geht, und da sage ich als Gewerkschafter auch, wie ich es sehe, was nicht geht, ist der Versuch, wir lassen den Laden erstmal völlig vor die Wand fahren und dann bauen wir auf den Trümmern dessen irgendetwas, was ökologischer ist oder nicht. Freundinnen und Freunde, wenn der Laden so vor die Wand fährt, dann bauen wir nicht auf, dann werden die anderen aufbauen. Und deswegen geht es darum, demokratisch reguliert diesen Übergang zu schaffen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist das Thema Demokratie. Ja, wir brauchen in den Betrieben, aber eben auch über die Betriebe hinaus, im Bereich von Branchen, im Bereich von Clustern, die ökonomisch zusammenhängen in Form von Wertschöpfungsketten, neue Formen der demokratischen Einflussnahme der direkt Betroffenen und der Gesellschaft insgesamt. Und da stehe ich auch nicht an zu sagen, und das muss weit über das hinausgehen, was wir als Gewerkschaften bisher uns vorgestellt haben an Formen von betrieblicher Interessenvertretung und Mitbestimmung. Das geht in das, was man als Diskussion aufrufen muss, was kann, was sollte heißen, Wirtschaftsdemokratie im globalen Kapitalismus. Und wo sind die Potenziale, auch darüber hinaus zu denken? Das ist die Aufgabe. Wirtschaftsdemokratie in einer globalisierten Gesellschaft, die die Voraussetzungen verbessert, diese Übergänge, von denen ich gesprochen habe, die nur politisch gestaltet werden können, die man nicht dem Markt überlassen darf und nicht den Eliten, die demokratisch gestaltet werden müssen, wo die Gesellschaft sich die Strukturentscheidungen aneignen muss, wie kann man die politisch wirksam werden lassen über demokratische Formen in den Unternehmen, über die Unternehmen hinaus, in den Parteien, in den Organisationen, auch den Großorganisationen wie Gewerkschaften, in der Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, aus dieser Trias könnte so etwas entstehen wie eine Konzeption, die Rücksicht nimmt auf Machtverhältnisse, diese in Frage stellt, die auch eigene Denktabus überwindet und die vor allem, und das ist mein letzter Punkt, bündnisfähig nach außen ist. Und da lasst mich enden mit einem Appell. Was wir nicht machen dürfen, was wir uns nicht leisten können, das sind die alten Spielchen. Nach dem Motto, rufst du zu meiner Demo nicht auf, rufe ich zu deiner Demo nicht auf. Ich sitze hier als geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und ich rufe heute hier, wie ich das seit Wochen auch in meinen Gewerkschaftsveranstaltungen mache, alle Kolleginnen und Kollegen auf, beteiligt euch am 28. März an dieser Demonstration, die muss groß und mächtig und beeindruckend werden. Und ich füge hinzu, in eure Richtung, beteiligt ihr euch an dem Europäischen Aktionstag der Europäischen Gewerkschaften am 16. Mai in Berlin. Auch die muss groß und mächtig und beeindruckend werden. Und deswegen Schlusssatz. Wir brauchen am 28. März eine große, mächtige Demonstration. Wir brauchen sie am 16. Mai und wir brauchen noch viel, viel mehr darüber hinaus, wenn wir das hinkriegen wollen, was ich gerne nenne, eine Mosaiklinke. Eine Mosaiklinke ist ein künstliches Produkt, das ein ungeheuer schönes Produkt ist, das aber erkennbar ist, dass es besteht aus einzelnen Bausteinen, die auch einzelne Bausteine bleiben, das aber seine richtige Schönheit und Kraft nur gemeinsam als gemeinsames Kunstwerk wird. Ich glaube, diese Mosaiklinke, das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Ich tue in den Gewerkschaften das, dass wir darauf zugehen und ich hoffe, die anderen tun das auch. Schönen Dank.
Schönen Dank, Hans-Jürgen. Herr Geißler, ich glaube, für Sie gibt es jetzt auch genügend Anregungen von Frau Friggehauck und von Hans-Jürgen Urban. Bitte schön.
Es ist gerade gesagt worden, ich glaube, die Frau Haug war das, dass es noch verwunderlich ist, dass trotz dieser katastrophalen Finanzkrise, ist ja die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit 80 Jahren, sich die Bevölkerung relativ ruhig verhält. Also Sie haben, glaube ich, vom Art Schlaf geredet. Ich bin nicht der Auffassung, dass die Leute schlafen. Die Leute haben Angst. Vor allem haben sie junge Leute Angst, weil sie keine Perspektive mehr erkennen können, wenn es so weitergeht. Die Leute haben ja das ganze Leben nur vor sich, im Gegensatz zu manchen anderen, die ihr Leben schon fast hinter sich haben. Und infolgedessen ist es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir den Menschen die Angst nehmen können. Das heißt, die Menschen brauchen eine Perspektive. Das ist eine politische Frage. Schon allein deswegen, nicht wahr, weil diese Krise, in der wir uns befinden, politische Ursachen hat. Aber jetzt politisch im ganz allgemeinen Sinne. Es besteht ja jetzt die Gefahr, wenn man die Diskussion verfolgt, auch in der Bundesrepublik, dass die Diskussionen beherrscht werden, wieder von derselben Crème de la Crème, einäugiger und selbstgefälliger Fachleute aus den Konzernen und vor allem auch aus den Wirtschaftswissenschaften. Wenn man sich einmal überlegt, welche Professoren sich nun ständig Tag für Tag zu Wort melden, die offenbar überhaupt nicht mehr wissen, was sie vor einem halben Jahr noch für Prognosen abgegeben haben. Genau das Gegenteil. Die Krise, die wir haben, ist mal nebenbei gesagt auch eine Krise der Wirtschaftswissenschaften. Auch der wirtschaftswissenschaftlichen Institute, die heute so tun, ich war, als ob sie völlig unschuldig wären an dieser Entwicklung und die nicht über ihren Schatten springen und nicht zugeben können, dass ihre Ideologie der Marktgläubigkeit gescheitert ist. Die Vergötzung des Marktes hat zum Bankrott des kapitalistischen Systems geführt. Das muss man ganz klar sehen. Und es hat sich noch etwas anderes ereignet. Wir müssen auch die Begriffe mal klarlegen, sonst geht die Rederei ständig weiter durcheinander. Da wird vom Kapitalismus geredet, da wird aber wieder vom rheinischen Kapitalismus gesprochen. Nicht wahr? Dann wird geredet vom angelsächsischen Kapitalismus und so weiter und so fort. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Notwendig ist, dass wir eine neue Konzeption entwickeln. Nicht der Markt ist falsch für sich genommen, auch nicht das Kapital. Der Kapitalismus als Ideologie ist falsch. Und man muss genau definieren, was Kapitalismus bedeutet. Kapitalismus ist nichts anderes als eine völlige Verkennung der Funktion, die das Geld, die das Kapital in einer Gesellschaft hat. Das Kapital ist ja nichts Schlechtes, nicht wahr? Wir machen ja einen Fehler, nicht wahr, wenn wir dagegen polemisieren würden. Geld und Kapital ist für sich genommen nichts Schlechtes. Aber das Kapital hat dem Menschen zu dienen und nicht die Menschen zu beherrschen. Heute ist es umgekehrt. Das ist die entscheidende Veränderung. Das Kapital beherrscht die Menschen und die Menschen müssen den Kapitalinteressen dienen. Wir haben eine totale Ökonomisierung unserer Gesellschaft, des Bildungswesens, des Gesundheitswesens. Um das an einem Beispiel klar zu machen, was ich meine. Nokia ist das beste Beispiel. Nokia in Bochum, schwarze Zahlen geschrieben, 15% Kapitalrendite. Das hat aber den Kapitaleignern, den Investmentbankern in San Francisco oder sonst wo, nicht gereicht. Sondern sie wollten, wie Josef Ackermann das vorgegeben hat, für seine Bank 25%. Das konnte man aber in Bochum nicht erreichen. Infolgedessen haben diese Investmentbanker den Vorstand in Helsinki gezwungen, diese Firma in Bochum stillzulegen und in Rumänien wieder aufzubauen, weil dort die Stundenlöhne nur 6 Euro betragen. Das heißt, was ist der eigentliche Vorgang? Der Vorgang besteht darin, dass man wegen der Erhöhung der Kapitalrendite ein Unternehmen, das betriebswirtschaftlich völlig in Ordnung war, schwarze Zahlen geschrieben hat, dicht macht und man wegen der Erhöhung der Kapitalrendite Zehntausende von Menschen in ihrer wirtschaftlichen Existenz vernichtet. Das ist der Vorgang des Kapitalismus. Das heißt, die Kapitalrendite ist wichtiger als der Mensch. Das muss nicht sein. Das ist kein Naturgesetz, sondern es ist die Folge eines falschen Denkens vor allem. Es ist die Folge, dass die Ökonomie, aber weitgehend auch die Politik, die ethischen Grundlagen des menschlichen und des politischen Handelns verloren hat. Wir brauchen wieder eine Renaissance der Ethik in der Politik und auch in der Ökonomie. Was meine ich damit? Diese Ethik ist verloren gegangen. Die soziale Marktwirtschaft ist nicht identisch mit dem Kapitalismus. Wer etwas anderes behauptet, nicht wahr, ist nicht in der Lage, richtig zu analysieren. Wir müssen schon mal differenzieren. Differenzieren ist eine hohe Kunst. Ich kann nicht alles, wenn ich komplexe Probleme habe, ich kenne das von der Politik, das ist auch die Bild-Zeitung, nicht wahr? Schlagzeilen, lieber rot als tot, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen und was wir sonst alles an platten Parolen haben, die so falsch sind und so banal sind, nicht wahr, dass gar nicht richtig sein können. Und infolgedessen müssen wir uns schon angewöhnen, komplexe Probleme auch differenziert zu beantworten. Das erfordert ein bisschen mehr geistige Anstrengung, als platte Parolen zu verkünden. Und infolgedessen sage ich noch einmal, die soziale Marktwirtschaft war ein ethisches Bündnis zwischen dem Ordoliberalismus der Freiburger Schule, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander von Rüstow, und der katholischen Soziallehre und evangelischen Sozialethik. Die soziale Marktwirtschaft kannte keine Ausgrenzung. Ludwig Erhard hat ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle, und da sitzt der Vertreter der IG Metall. In den 50er Jahren ist mit dieser Wirtschafts- und Sozialphilosophie und der Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch in harten Arbeitskämpfen für die Arbeitnehmer ein Erfolg erreicht worden, von dem man sich unter den früheren Ideologien sich nichts hätte träumen lassen. Die alte soziale Frage, wegen der die Gewerkschaften, die Arbeiterbewegung in Gang gekommen ist, die alte soziale Frage war eine Arbeiterfrage. Die Leute waren arm, weil sie Arbeiter waren. Diese alte soziale Frage ist in den 50er und in den 60er Jahren, zumindest in Westdeutschland und in Teilen von Europa, gelöst worden. Das heißt, die Menschen haben teilgehabt am wirtschaftlichen Fortschritt. Diese soziale Marktwirtschaft existiert heute nicht mehr. Das ist die klare Erkenntnis und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn, die Begriffe durcheinander zu werfen. Was wir brauchen, ist etwas völlig anderes. Wir brauchen einen Weg der Mitte. Einen Weg der Mitte zwischen Kapitalismus und Kommunismus.
Es nützt nichts. Ich bitte euch, auch Herrn Geißler zuzuhören.
Ja, im Übrigen... Im Übrigen ist es ja auch nicht falsch, was ich sage, nicht? Hier kann man... Ja, nun ist nur Ruhe.
Bitte.
Wenn Sie, wir sind ja
bitte
hier
zuhören.
Wir sind doch hier beieinander jetzt. Ich bin ja auch hier oben. Wenn wir etwas erreichen wollen, das sage ich jetzt auch, noch einmal mit besonderer Betonung, wenn wir etwas erreichen wollen, deswegen bin ich auch Mitglied von ATTAC geworden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die politischen Parteien, die unverzichtbar sind in einer Demokratie, das muss auch gesagt werden, sie sind unverzichtbar, aber die politischen Parteien können eine Veränderung, vor allem weil es um eine globale Veränderung geht, allein nicht mehr schaffen. Sie brauchen die Unterstützung der sogenannten Nichtregierungsorganisationen, der zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Und deswegen kommt es darauf an, dass die Zivilgesellschaft und die in Parteien organisierte Politik nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass sie zusammengeführt werden. Das erreichen wir aber nicht dadurch, nicht wahr, dass wir uns da gegenseitig nicht zu Wort kommen lassen, sondern nur durch Austausch von Argumenten. Und deswegen sind Sie hier oben. Ich möchte gerne zum Abschluss, wir diskutieren ja weiter, will ja auch einen Vorschlag machen, nicht wahr, wie wir weiterkommen können. Dazu brauche ich aber ein Konzept. Ohne Konzept werden wir nichts erreichen. Und es muss ein Konzept sein, mit dem wir andere Leute überzeugen können. Sie brauchen in einer Demokratie, brauchen sie Mehrheiten. Deswegen habe ich ein bisschen Bedenken, nicht wahr, gegen diese Parole. Das habe ich auch einigen Verantwortlichen von ATTAC gesagt. Wir zahlen nicht für eure Krise. Okay, das kann man verstehen. Aber damit nehmen wir den Leuten nicht die Angst, die sie haben vor der Zukunft, weil wir ihnen keine Antwort geben, wie es denn anders sein soll. Und das ist die Aufgabe, die wir eigentlich erledigen müssen und erarbeiten müssen. Und darüber sollte auf diesem Kongress natürlich schon wenigstens am Ende etwas gesagt werden. Es reicht nicht analysieren, sondern wir müssen schon jetzt Konzepte diskutieren, die uns aus dieser Krise wieder herausführen. Dies ist möglich, aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir bei denjenigen, die Verantwortung tragen, auch in der Politik, wieder das Bewusstsein wecken, nicht wahr, dass man ein ethisches Fundament braucht. Sonst machen wir einen Fehler nach dem anderen. Hartz IV ist genannt worden. Wir könnten es im Gesundheitswesen genauso fortsetzen. Früher sind die Menschen, oder bis auf den heutigen Tag, heute ist der Frauentag, sie werden bis heute diskriminiert, wenn sie Frauen sind auf der Welt. Sie werden diskriminiert, wenn sie die falsche Hautfarbe haben, wenn sie zur falschen Nation gehören. Wir haben aber heute jetzt eine neue Diskriminierungskategorie, die weltweit verbreitet ist und die bei uns immer stärker wird. Nämlich der Mensch wird degradiert zum Kostenfaktor. Der Mensch gilt nur so viel, wie er kostet oder nicht kostet. Er gilt umso mehr, je weniger er kostet. Und er gilt umso weniger, je mehr er kostet. Der Patient wird im Gesundheitswesen, in offiziellen Dokumenten, der Patient, der leidende Mensch, der wird zum Kunden degradiert, als ob das Gesundheitswesen der Mediamarkt wäre. Und der Arzt...
Herr Geißler, könnten Sie bitte Ihren ersten Beitrag Schluss kommen?
Ich glaube, ich bin mein Zeitlimit, habe ich noch nicht ganz überschritten. Deswegen sage ich noch einen Satz zu Hartz IV. Warum ist denn Hartz IV falsch? Hartz IV ist nicht falsch, weil man die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe und das Arbeitslosengeld zusammengelegt hat. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Das ist nicht der Grund. Fiskalisch gesehen ist das in Ordnung. Aber es ist philosophisch falsch, ethisch falsch. Der 35-jährige Opel-Arbeiter in Bochum, der arbeitslos wird, weil die Zentrale in Detroit den Karren an die Wand gefahren hat. Dieser Opel-Arbeiter hat 35 Jahre Steuern bezahlt, Beiträge bezahlt, der hat Kinder großgezogen und jetzt wird er arbeitslos, der weiß gar nicht warum. Und dann wird er nach einem Jahr, und jetzt kommt die Geschichte, auch rot-grün, lieber Herr Urban, auch was meine Partei anbelangt, jetzt wird dieser Mann nach einem Jahr Arbeitslosengeld auf die unterste Sprosse der Sozialleiter geschoben, der wird Fürsorgeempfänger, der kriegt diese 351 Euro nur dann, wenn er fast alles versilbert hat, was er vorher für sich und seine Familie erarbeitet hat. Er wird behandelt, als ob er nie einen Hammer in der Hand gehabt hätte. Er wird enteignet, auch wenn er gar keinen Job bekommt. Wissen Sie, was mit dem Mann passiert? Hartz IV ist nichts anderes als die in Paragraphen gefasste staatliche Missachtung der Lebensleistung dieser Menschen. Die Würde dieses Menschen wird verletzt. Das heißt, eine solche Entwicklung wie bei Hartz IV war nur möglich, weil bei den handelnden Personen in der Politik und in der Ökonomie die ethische Grundlage nicht mehr vorhanden war. Und die muss wieder geweckt werden. Wir müssen wissen, nicht wahr, was wir tun, wenn wir Entscheidungen treffen. Nützt sie den Menschen und der Natur oder schadet sie den Menschen und der Natur? Und wenn ich das weiß, dann kann ich für die Zukunft auch die richtigen Konzepte entwickeln.
So, vielen Dank, Herr Geißler. Ich halte es für einen fruchtbaren Prozess, auch kontrovers zu diskutieren. Jutta, und ich glaube, du hast jetzt genug Anregungen.
Ja, vielen Dank. Wir alle, glaube ich, haben in der Zeit, als diese Krise ausgebrochen ist, gemerkt, dass Recht haben alleine nicht reicht. Wir haben gemerkt, dass wir viel gesagt haben, dass wir vor vielem gewarnt haben, was dann eingetreten ist. Das war richtig, es wäre besser gewesen, wenn sehr genau hingehört worden wäre. Es war aber auch klar, dass dem starke Interessen entgegenstehen, dass dort viel Gewinn zu machen war und unser Mahnen nicht gereicht hat, obwohl wir vieles deutlich machen konnten und vieles stark machen konnten. ATTAC und die globalisierungskritische Bewegung hat aufmerksam gemacht darauf, was über viele Jahre massiv schief gelaufen ist, und wir konnten da auch viele Menschen gewinnen. Ich habe heute auf diesem Kongress und seit dem Erkennen, dass Recht haben allein noch nicht reicht, auch gelernt, dass wir noch kein fix und fertiges Konzept haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist sogar richtig, kein fix und fertiges Konzept zu haben. Manche davon klingen erstmal gut. Es ist schön, wenn man eine Überschrift hat und dann darunter was erläutern kann. Aber ich finde es auch sehr wichtig und sehr schön, dass wir als globalisierungskritische Bewegung Kontakt in alle Welt haben, dass wir mit Menschen auf dem ganzen Globus in Kontakt stehen. Und wir haben es im Moment nicht allein mit einer Finanzmarktkrise zu tun, auch nicht allein mit einer Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern wir stehen vor sehr dramatischen Herausforderungen, was den Klimawandel angeht und viele Dinge mehr. Und da muss ich sagen, das tut mir leid, da war die soziale Marktwirtschaft auch ganz, ganz schlecht, beziehungsweise da kann man höchstens die besten Ideen von weiterverwenden. Mir hat dieser Kongress viel Motivation mit auf den Weg gegeben. Es ist irre toll. Wir hatten gedacht, es kommen 1000 Menschen. Jetzt sind wir 2500 Menschen. Das ist ein super Gefühl. Und es ist toll, wie hier diskutiert worden ist. Es ist toll, wie gut wir einander zugehört haben, an wie vielen Stellen auch doch sehr unterschiedliche Überlegungen zu Lösungsstrategien nebeneinander stehen konnten und weiter bearbeitet worden sind. Da bin ich sehr froh, weil ich das Gefühl habe, unser Suchtrupp ist gar nicht so schlecht ausgestattet. Wir haben noch viel zu klären, wir sind aber auch nicht diejenigen, die den Masterplan vorlesen wollen bis übermorgen. Wir haben einen Suchtrupp, der sagt, auf jeden Fall gibt es einige Eckpunkte, damit gehen wir weiter. Wir fordern strikte Regulierungen der internationalen Finanzmärkte. Wir thematisieren, wer soll jetzt für die Krise zahlen. Wir thematisieren, dass es über Jahre Profiteure gegeben hat, und zwar sehr massive, und die müssen jetzt ran. Wir thematisieren... Wir thematisieren auch, dass es darüber hinaus, also zum einen schrumpfen die Finanzmärkte sich gerade tüchtig selber, aber wir können und müssen politisches Schrumpfen dieser Märkte auch fordern. Es ist nicht nur richtig, weiter dafür zu kämpfen, dass die Schnapsidee der Bahnprivatisierung gestoppt wird, sondern wir müssen auch darüber diskutieren, wie unsere Altersversorgung aussehen soll, dass man nicht da wieder den Weg weitergeht, das den Finanzmärkten zu übereignen. Ich fand es sehr schön, dass schon am Freitagabend hier auf dem Podium ein Sätzlein thematisiert und in Frage gestellt worden ist, was uns, glaube ich, alle ein Stück weit gehemmt und ein Stück weit hilf- und sprachlos gemacht hat. Dieses too big to fail. Das habe ich so oft gehört. Ich hatte das Gefühl, das lähmt Politik, das lähmt auch die Idee, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich merke, verdammt nochmal, wir haben so lange gewarnt vor den Folgen dieser immer weiter ausufernden, abenteuerlichen Finanzinstrumente, vor dem totalen Fixieren auf den Maximalprofit. Und jetzt haben wir gesehen, das geht jetzt auch wirklich schief, aber man sagt uns, die großen Banken, die sind too big to fail. Wenn ihr das riskiert, wenn die krachen, dann kracht unheimlich viel mit. Das ist leider wahr. Die sind sehr, sehr groß, die haben sehr, sehr viel Gelder in alle möglichen Richtungen verschoben und im Einsatz gehabt, und wenn die einfach kracht, dann reißen die viel mit runter. Aber die Frage bleibt, ob das die einzige Logik ist, dann zu sagen, man muss reinpumpen, reinpumpen, reinpumpen und das irgendwie aushalten. Ich fand und finde das sehr spannend, das gemeinsam sehr kritisch weiter zu gucken, was kann man denn sonst machen, wenn man sagt, so funktioniert es nicht. Wir haben, was jetzt im Moment passiert, die Bankenrettung finanziert die Rettung der Commerzbank, damit die Dresdner Bank kauft, und dann haben wir ein noch größeres Konglomerat, noch mehr too big to fail. Gestern war ich in einer Diskussion, wo es stark um Wachstumsfragen geht, wo es stark darum ging, was machen wir mit der Klimakrise. Und da fiel dann der Satz, der mir in dem Zusammenhang sehr gut gefallen hat: Too big to fail, das ist eigentlich unser Planet, das ist das Klima, das ist das, was wir brauchen, um zu überleben, das ist auch jeder einzelne Mensch. Aber eine große, dicke Bank sollte das nicht sein, und da müssen wir dran arbeiten, dass das dann auch nicht mehr so ist. Wir haben oft eigentlich eine alte Forderung, hat Heiner Geißler eben auch noch mal gesagt, wir fordern das Primat der Politik. Ich fand es sehr schön, dass wir hier auch die Ergänzungen auf dem Kongress diskutiert haben und die Rahmenbedingungen ein Stückchen weit thematisiert haben. Wir kritisieren lange schon die zunehmende Ökonomisierung, die zunehmende Macht der Wirtschaft, und wir haben dem entgegengesetzt und setzen dem entgegen, nein, so nicht. Wir sagen dann oft ein Primat der Politik, und ich fand es sehr schön, hier am Freitagabend zu hören, auch da fragen wir dazu, welche Qualität hat die denn und ist die denn auch immer wieder neu demokratisch legitimiert? Ich habe das Gefühl, wir haben eine lange Latte von Herausforderungen vor uns. Ich fand und finde gut, dass immer wieder auch da ist, Jetzt haben wir aber gleichzeitig den Doppelschritt zu machen, weiter an den Strategien zu arbeiten und den Analysen, aber auch nach draußen zu gehen. Ich habe ganz oft gespürt, dass hier eine Energie da ist. Wir wollen rausgehen, wir wollen demonstrieren. Am 28.03., am 16.05. Wir unterstützen weitere Protestaktionen. Und wir verknüpfen das mit der weiteren Analyse. Beides finde ich ganz, ganz zentral. Denn diese Angst, die nehme ich auch immer wieder wahr. Eine Angst, eine Verunsicherung und dann das Gefühl, von der Komplexität des Ganzen erschlagen zu werden. Und ich wünsche mir ganz arg, dass wir auch mit nach draußen nehmen können, hier aus unserer Community, die sich gut verstanden hat und viel diskutiert hat, nach draußen zu all den anderen Menschen, dass es ein Zeitpunkt ist, an dem man die Fragen, die man hat, auch aussprechen kann und muss und auch laut auf die Straße trägt. Man muss nicht immer eine Antwort haben. Wir finden immer mehr Antworten, aber wir stellen die Fragen ganz laut und wir formulieren die Kritik und wir haben kein Interesse daran, dass eine Politik sich darauf fixiert, zu erhalten, was es an Strukturen gibt, von deren verhängnisvollen Wirken wir schon so viel gelernt haben.
Aber bitte.
Genau, wir fanden viele verschiedene kreative Antworten. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, das geht auch über dieses Wochenende hinaus. Ich bin immer wieder neu begeistert, wie intensiv hier zugehört wird, wie intensiv der Lernwille ist und wie viel mitgeschrieben, mitgedacht wird. Und jetzt kommt aber die Hausaufgabe und der nächste Schritt, und der ist auch ein bisschen schwieriger, nämlich selber auch aktiv zu bleiben, aktiv zu sein, sich einzumischen und andere dazu aufzufordern. Mein Lieblingszitat von unserer Veranstaltung am Freitagabend hier, das stammt von Daniela Dahn, die sagte, Demokratie ist Einmischung in eigene Angelegenheiten. Und ich finde das total klasse, weil wir erleben nämlich immer, sonst nehmen andere uns diese Angelegenheiten weg.
Ich möchte einen Punkt aufgreifen aus den ersten Beiträgen, wo ich begriffliche Gemeinsamkeiten sehe, wo ich aber nicht sicher bin, dass auch das, was wirklich gemeint ist, zusammengesehen wird. Also der Hans-Jürgen Urban hat zum Beispiel gesagt, wir müssen schnell und intensiv, habe ich mir aufgeschrieben, an einem Entwicklungsmodell für unsere Gesellschaft arbeiten und uns Übergangsforderungen überlegen, wie wir dahin kommen. Und der Herr Geißler hat gesagt, wir brauchen ein Konzept, mit dem wir die Menschen überzeugen können. Und deswegen, Frieder Haug, nochmal meine Frage nach deiner Auffassung. Welches sind die Veränderungen, die wirklich nötig sind, um zu einem guten Leben zu kommen, um zu einer sozialen, solidarischen Gesellschaft zu kommen?
Ja.
Frau Haug,
ich nehme jetzt.
Frau Haug ist auch ein Mensch und deswegen habe ich Frau Haug jetzt zunächst mal gefragt.
Außerdem wollte ich ohnehin in eure Richtung sprechen. Wir haben also ein fast Konsens, es hat mit der sozialistischen Planwirtschaft nicht geklappt. Es hat mit der liberalen Marktwirtschaft nicht geklappt. Jetzt stehen wir doch aber in gewisser Weise vor Null und können nicht sagen, für eins entscheiden wir uns und reparieren das jetzt, sondern was tun wir denn jetzt an der Stelle, wo beides nicht geklappt hat? Die einzige Möglichkeit, die wir von hier aus haben zu sprechen, ist, glaube ich, über diese Perspektive, es sollte sozial und ökologisch sein, was ja immer noch nicht mit den Menschen spricht, sondern von uns her über sie ihnen eine Perspektive gibt. Wie sollen sie sich daran orientieren? Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist doch, alle Menschen zu beteiligen und das Neue als Experiment zu suchen. Das heißt, Projekte zu fördern, die an den Grenzen des bisherigen entlang andere Lebensweisen schon mal ausprobieren im Mosaik. Die Vorstellung, dass wir jetzt hergehen und sagen, es soll also so sein, sozial-ökologisch, und das erklären wir dem Volk, ist kein guter Vorschlag. Brecht hat gemeint, dass die Regierung dem Volk nicht erklären soll, wo es lang geht, weil das Volk gar nicht dieselben Interessen hat, sondern jede mögliche Gruppe hat andere, die Arbeitslosen andere als die, die Arbeit haben und so weiter. Das sieht man doch im Einzelnen, die Frauen andere als schon im Privileg sitzende Männer und so fort. Das heißt, unser Projekt kann doch nur sein, Demokratie von unten aufzubauen, so wie das die Sabine? Jutta, wie die Jutta das auch gesagt hat. Und also überall Projekte zu fördern, die irgendwo an irgendeiner Stelle versuchen, anders zu arbeiten, als kapitalistisch bislang gearbeitet wurde, sodass ich dem Geißler sowohl zustimmen kann, als auch überhaupt nicht. Weil die Frage, die wir uns da stellen, ist, wie beteiligen wir denn eigentlich die Menschen? Alles andere wird doch, wir können da nicht einen fundamentalistischen Militärplan vorlegen oder so und dann werden die uns schon folgen. Sondern, das hat auch Geißler gesagt, glaube ich, das Notwendigste ist, dass die Menschen das Vertrauen in sich selber wiedergewinnen, weswegen der Obama so unglaublich gut seine Kampagne geführt hat. Dieses Yes, we can ist ja ein unglaublich starker Ausdruck. Wenn wir das in die Hand nehmen, kriegen wir das auch hin. Das gibt einen solchen Vertrauensschub. Jetzt müssten doch aber dann nicht wir sagen, wo es lang geht, sondern die Einzelnen, die sich jetzt zu Gruppen und Gemeinschaften und Initiativen zusammensetzen, müssten ausarbeiten, wie es gehen könnte. Und da wir doch alle wissen, dass in unseren Vorschlägen, die wir analytisch gewinnen, auch steckt, dass wir in dieser Weise, als Lebensweise, mit dieser Art Konsum, in diesem unseren Teil der Welt überhaupt gar nicht fortfahren können. Es ist doch völlig blödsinnig zu denken, das geht und trotzdem nehmen wir solidarisch alle Entwicklungsländer mit und so weiter und wir kriegen das hin. Wir kriegen den Klimawandel, das kriegen wir hin, wenn wir nur die richtigen Prozente angeben, indem wir langsam runterfahren. Aber das ist doch nicht so. Das bedeutet doch, dass alle eine andere Lebensweise für sich finden müssen, die in dieses Gesamtkonzept passt. Und das wird eine rigorose Änderung sein. So finde ich auch dieses Problem, was ihr hier schon geäußert habt, sollen wir die Autoindustrie, also Opel zum Beispiel, subventionieren oder Gelder geben von der Regierung, weil da so viele Arbeitsplätze dranhängen. Ist doch nicht etwas, was wir uns von oben so stellen können. Wenn wir das könnten, würden wir doch sagen, nein, wir machen sofort eine Konversionsindustrie im Opelwerk und die Arbeiter besetzen das Werk und die ganzen Fachleute dort werden finden, was sie anderes machen können als Autos. Und deine Frage ging wie zu Ende? Deine Frage?
Meine Frage war, was müssen wir wirklich verändern, um zu einer solidarischen und sozialen Gesellschaft zu kommen? Damit hast du, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du jetzt geantwortet, wir müssen einen Prozess einleiten und die Demokratie von unten aufbauen.
Richtig. Richtig. Deswegen ich den Mosaikclub finde ich eine gute Lösung oder auch ein ganz gutes Wort für die Linke, weil es wird nicht darum gehen, dass die Linke zusammen ein Projekt verfolgt in eine Linie, sondern unendlich viele. Und je mehr sie es gelingt, es von unten zu machen, desto vernünftiger.
Herr Geißler wollte entgegnen.
Darf ich vielleicht, also ist ja das Ende des Kongresses, Attac. Und Ende März sollen ja diese Demonstrationen stattfinden. Und wir wollen ja, dass möglichst viele Leute daran teilnehmen. Aber ich würde jetzt doch empfehlen, dass dann Attac sich auf ein Konzept einigt oder zumindest einige Vorschläge mit dieser Demonstration verbindet, die auch in der Lage sind, die Menschen zu mobilisieren. Und wenn ich mir jetzt einmal überlege, also meine Konzeption wäre, nicht wahr, aber das muss natürlich diskutiert werden, das ist gar keine Frage, dass wir statt dem jetzigen kapitalistischen System eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung global bekommen, weil wir eine globale Krise haben, ich würde sie nennen internationale sozial-ökologische Marktwirtschaft, das wäre meine Vorstellung. Und jetzt muss man sich darüber unterhalten, welche Elemente enthalten sind. Es gibt ein sehr gutes Buch von Harald Schumann, Der globale Countdown. Wir sind ja in der Diskussion auch international viel weiter. Ist doch nicht so, nicht wahr, dass wir auf dem Punkte Null, nicht wahr, des brutalen Kapitalismus stehen würden, auch in der wissenschaftlichen Diskussion. Aber etwas ist doch ganz klar, die Geldfrage, wenn sie schon gestellt wird, die könnte Attac Ende März nun wirklich propagieren. Denn was heißt denn Attac? Das ist die französische Abkürzung für die Einführung von internationalen Finanztransaktionssteuern. Und dies ist etwas Zentrales. Es ist ein zentraler Vorschlag, nicht wahr, für eine neue Wirtschaftsordnung. Schließung der Steueroasen, der Offshore-Centers, die Einführung, nicht wahr, dieser Börsenumsatzsteuer, und zwar international. Auf nationaler Ebene bringt es fast nichts, sondern es muss international geschehen, weil diese Börsenumsatzsteuer natürlich auch das Geld mobilisiert, das wir brauchen zur Finanzierung der Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Pro Jahr 100 Milliarden bis zum Jahre 2015. Das Geld kriegen Sie nur zustande, wenn Sie die zur Kasse bitten, die mit diese Krise verursacht haben. Sie zahlen von jeder... Von jeder Windel und von jeder Kaffeemaschine müssen Sie Umsatzsteuer bezahlen. Aber von den Umsätzen, die an den Börsen tagtäglich gemacht werden, in der Größenordnung von 2 Billionen Dollar, jeden Tag, und es reicht überhaupt nicht, sondern innerhalb der 24 Stunden werden ja nochmal Hunderte von Milliarden hin und her geschoben. Diese Umsätze an den Börsen, spekulativ, werden mit keinem müden Dollar zur Finanzierung der Menschheitsaufgaben herangezogen. Also das kann doch nicht wahr sein. Und darüber... Und wenn Sie wollen, dass die Leute mitmachen, nicht wahr, dann müssen Sie sagen, nicht wahr, wie Sie sich selber, wie wir uns die Lösung vorstellen. Natürlich ist die Umsatzsteuer nicht der einzige Vorschlag, es ist aber ein zentraler Vorschlag. Und er wird im Moment politisch in Deutschland diskutiert, und zwar wird er heiß diskutiert. Wenn Sie etwas erreichen wollen, dann müssen Sie Druck machen. Sie müssen Streit anfangen wegen einer konkreten Forderung und nicht sagen, ja, wir zahlen nichts, Das erinnert mich, nicht wahr, an den Witz, nicht wahr, seine die Gletscherspalte gefallen und da steht oben, steht das Deutsche Rote Kreuz und sagt, sollen wir helfen? Da sagt der unten der Gletscherspalte, ich zahle nichts, weil das Rote Kreuz da oben war. Nicht wahr? Das hat doch nur keinen Sinn, sondern... dieses Konzept, Schließung der Offshore-Centers, Einführung einer Börsenumsatzsteuer, 0,02% Börsenumsatzsteuer, wenn sie international eingeführt wird, bringt 30 Milliarden Dollar, 0,2% 300 Milliarden, das Dreifache von dem, was die UNO braucht. Wir brauchen völlig richtig eine Demokratisierung der Weltinstitutionen. Aber wie wollen wir denn anders wirklich einen neuen Anfang machen, wenn wir so klare, einfache und richtige Forderungen nicht uns zu eigen machen? Darauf können wir uns doch alle einigen.
Prima,
wir brauchen
Herr Geißler, aber können Sie bitte den anderen also, auch noch ein bisschen Zeit lassen?
Ich habe vielleicht mal deutlich gemacht, was ich meine. Und da muss man natürlich auch ein bisschen besser Propaganda machen. Glauben Sie mir das, also da verstehe ich auch ein bisschen was davon. Draußen ist ein Riesenplatz, Technische Universität Berlin. Ein Plakat ist ein bisschen
größer als
das
Blatt Papier. Sie sollen ja auch Propaganda machen, aber lassen Sie
wir müssen die natürlich auch mit Attac mitmachen. Müssen wir ein bisschen mehr Propaganda machen, mehr Lärm machen. Wir müssen die Leute besser informieren. Und wenn Sie in die nationalen Medien kommen wollen und nicht nur in die Berliner Medien, dann müssen Sie Vorschläge machen, die umstritten sind. Vorschläge, wegen denen es Krach gibt. Dann kommen Sie in die nationalen Medien, dann kommen Sie in die Tagesschau. Aber wenn Sie da vor sich hinblättern und dauernd sich zu Tode analysieren, nicht wahr, dann kräht letztendlich niemand
okay.
mehr.
Okay, Herr Geißler. Ich möchte jetzt,
so, ich bin,
Sie können wirklich nicht die ganze Zeit für Sie in Anspruch nehmen.
Ich brauche im Grunde genommen gar nichts mehr sagen.
Gut. Hans-Jürgen Urban, du hast ja eine Reihe von Aufgaben auch für die Gewerkschaftsbewegung genannt. An dich wäre die Frage vielleicht, wie kann das in den Gewerkschaften wirklich in Gang gesetzt werden? So von außen betrachtet sieht es ja doch so aus, als ob das auch in Gewerkschaften ein bisschen zäh ist.
Naja, so harmonisch und unumstritten, wie das bei Attac alles immer läuft, ist es bei uns nicht. Also die Debatten, die ich im Attac-Kreisen führe, die sind ähnlich wie die, die ich in den Gewerkschaften führe. Also insofern ist es gar nicht so unterschiedlich. Aber ich will mal den Heiner Geißler aufnehmen. Propaganda machen, Forderungen, die umstritten sind und die eventuell auch ein bisschen schockieren. Ich greife das auf. Wir sagen in Zukunft, wir schmeißen die Illusion der sozialen Marktwirtschaft über Bord. Das, was kommen muss, muss mehr sein. Was heißt das? Das muss mehr sein. Was muss mehr sein? Ich kann da anknüpfen an ein Forum, in dem ich heute Vormittag gewesen bin, wo es um die Frage ging, warum ist es denn so schwer mit der Ökologisierung der Produktion in der kapitalistischen Ökonomie? Und das war eine sehr spannende Diskussion und es stellte sich dann relativ schnell raus, naja, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass sich dauerhaft in kapitalistischen Ökonomien nur durchsetzt, was dazu geeignet ist, dass man Profit erwirtschaften kann und dass man den sich privat aneignen kann, dass man also daran verdienen kann. Und zweitens, dass dieser Mechanismus der Produktion und Aneignung von Profit auf immer mehr auf Wachstum hinauslaufen muss, weil es sonst nicht geht. Und das führt zu der alten These, der Kapitalismus wächst oder er ist in der Krise. So, wenn man jetzt darüber reden will, wenn das Profitprinzip und die damit zusammenhängende Eigentumsordnung und die Privilegienordnung und so weiter die Ökologisierungsblockade ist, und ich glaube, das stimmt, dann ist doch die spannende Frage, wie setzen wir diese Blockade außer Kraft? Und ich glaube, das wird wahrscheinlich nur dadurch gehen, dass man sich für konkrete Konfliktsituationen Übergangskonzepte ausdenkt, gemeinsam miteinander entwickelt, die eine Ahnung davon verschaffen, wie könnte das gehen. Und ich nehme jetzt mal den Bereich, der uns als IG Metall am wenigsten tut, nämlich der Bereich der Automobilindustrie. Natürlich bin ich dafür, dass die Kollegen erfolgreich um ihren Arbeitsplatz kämpfen und dass sie den Arbeitsplatz behalten. Aber ja, natürlich bin ich dafür. Weil massenhafte Arbeitslosigkeit nicht die Lösung des Problems ist. Aber natürlich sage ich auch dazu, dass das nur eine Komponente eines nachhaltigen Lösungskonzepts ist und dass gerade die Automobilindustrie vor der Aufgabe steht, sich sozusagen gesellschaftsverträglich zu machen. Und da haben wir eine Diskussion, die wir leider haben abreißen lassen. Das war eine Diskussion, die wir auch in den Gewerkschaften in den 80ern geführt haben, unter der Begrifflichkeit vom Automobilkonzern zum Mobilitätskonzern, wo wir diskutiert haben, muss man denn mit dem Know-how, mit dem Kollegen, mit dem Kapital, mit den Maschinen nur individuellen Nahverkehr machen? Kann man da nicht ganz andere Dinge mitmachen? Diese Debatte ist abgebrochen. Diese Debatte ist abgebrochen im Zuge des Shareholder-Value-Dogmas. Ja, da kam dann die Diskussion, das ist auf Dauer nicht profitabel und überhaupt die Profitabilität muss so sein wie auf den Finanzmärkten. Fokussierung auf das Kerngeschäft, alles andere kommt weg. So, jetzt ist dieses Modell sowas von krachend vor die Wand gefahren und ich glaube, jetzt ist die höchste Zeit, an dieser Debatte anzuknüpfen. Was heißt das jetzt? Das kann zum einen heißen, okay, wir nutzen das Produktionsrecht, das Steuerrecht und so weiter und so fort und diskriminieren eben die Produktion, die wir nicht haben wollen und fördern die Produktion, die wir haben wollen. Das halte ich auch durchaus für ein Element einer Lösung. Aber trotzdem wird man an Punkten kommen, Da wird auf absehbare Zeit unter den Spielregeln privater Profitproduktion das Notwendige nicht getan. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das kann nur politisch geregelt werden. Und deswegen sage ich, dass die politische Einflussnahme auf die Grundfragen der Ökonomie, was wird produziert, wie wird es produziert, wer eignet es sich an und wie wird es konsumiert, das geht nur über politische Regulierung. Und das ist die Frage, vor der wir jetzt stehen. Wie organisieren wir einen solchen Zusammenhang, der ökonomisch effizient ist, aber in einem weiten gesellschaftlichen Sinne und der politisch reguliert ist? Und da stehen wir ganz am Anfang der Debatte. Da stehen wir ganz am Anfang der Debatte. Aber in diese Richtung will ich. Und deswegen sage ich, dass der Begriff der sozialen Marktwirtschaft meiner Auffassung nach da zu kurz springt. Abgesehen davon, dass er natürlich auch mal entstanden ist in den 50er und, ja, ist es richtig. Und deswegen sage ich auch, mein Hinweis auf die Konzeptionen von Wirtschaftsdemokratie reichen alleine nicht aus. Naftali alleine reicht nicht. Aber ich glaube, dass diese Idee sozusagen, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, eine neue Form einer Mixed Economy, einer gemischten Wirtschaft zu konzipieren, mit unterschiedlichen Formen von Eigentum, mit unterschiedlichen Spielregeln, nach denen die Ressourcen allokiert werden und so. In die Richtung dürfte das gehen. Wir haben den Begriff noch nicht. Das ist eben auch ein Teil der gemeinsamen Suche, die wir organisieren müssen. Das ist auch ein Prozess des Zusammenfügens der Mosaiklinken. Und ich glaube, das steht jetzt vor uns. Aber vielleicht sollten wir uns auch den Weg etwas leichter machen, indem wir die Begriffe zurücklassen, die uns wahrscheinlich nicht dahin führen.
Schönen Dank, Hans-Jürgen. Die Zeit läuft uns davon. Ich dachte, wir könnten noch eine dritte Runde machen. Das können wir nicht. Deswegen, Jutta, an dich die Frage, was ist ja deine Empfehlung jetzt an die Mosaiklinke? Dieses Bild gefällt mir auch ausgesprochen gut. Was wir als nächstes, was die nächsten Schritte sein sollen, die wir machen sollen?
Viele der nächsten Schritte viele der akuten Forderungen, mit denen wir arbeiten, mit denen wir weiterarbeiten und mit denen wir noch lauter und deutlicher werden müssen, hat Heiner Geißler aufgezählt. Die hätte er auch ablesen können aus den Presseinformationen von Attac der letzten Wochen. Es ist allerdings so, dass wir mehr brauchen als Presseinformationen. Papier ist immer wieder geduldig. Wenn wir gemeinsam aber unsere Forderungen stärker machen können, dann haben wir da deutlich größere Chancen. Natürlich, wir haben diese Forderung alle in den letzten Wochen auch massiv wiederholt unter dem Motto, wir zahlen nicht für eure Krise, machen wir eine ganze Reihe von Einzelforderungen stark und deutlich, unter anderem eben direkt im Zusammenhang mit der Krise die Einführung einer einmaligen Vermögensabgabe, damit die immensen Kosten, die da jetzt entstehen und die verursacht worden sind durch ein System, von dem etliche profitiert haben, aber sehr, sehr viele auch nicht, dass die eingeführt wird. Wir haben zur Regulation der Finanzmärkte ganz konkrete Sachen aufgezählt worden, eben von Heiner Geißler, und viele Forderungen mehr. Und wir haben jetzt nach unserem Kongress, finde ich, eine sehr spannende Situation. Wir haben da eine Dynamik drin, weil wir alle hier mit so vielen da sind und so intensiv diskutiert haben, weil wir wiederkommen werden, weil wir uns sehen können am 28.03., weil wir zu den Gewerkschaftsdemos am 1. Mai und am 16. Mai hier der großen europäischen Demonstration in Berlin kommen, weil am 17. Juni und in den Tagen darum große Bildungsproteste geplant sind und wir viele Möglichkeiten haben, das zu zeigen und das deutlich zu machen. Dann haben wir Bausteine zu mobilisieren. Wir versprechen jetzt noch nicht, wir wissen nicht, wie viele Menschen den Weg am 28.03. bei der ersten Gelegenheit jetzt da wieder in größerer Form zu demonstrieren zusammenkommen. Aber wir haben den Eindruck, es tut sich überall was. Es gibt in vielen Städten Bündnisse, die organisieren Busse, die organisieren Menschen. Und ihr geht nach Hause und könnt auch gucken, ob da eigentlich ein Bus fährt oder ob man das noch machen muss. Applaus Man kann auch weiter diskutieren. Wir müssen diese Analysen fortführen. Hier in diesen Räumen wird schon vom 24. bis 26. April der MacPlanet-Kongress stattfinden, der sich natürlich auch ganz stark mit der Krise, ihren Auswirkungen und Lösungen beschäftigen muss. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir es mit diesem Rückenwind und mit dieser immer stärker werdenden Wirkung nach außen schaffen, in den Diskurs hineinzukommen und dass wir die Frage, wer zahlt wirklich für die Krise und auch, wie kriegen wir sind Globalisierungsdenkerinnen und Denker, global denkende Menschen, Weltbürgerinnen, wie kriegen wir eine globale Kooperation hin und diesen fürchterlichen, tödlichen Standortwettbewerb weg? Wir mischen uns in den Diskurs ein und eine schöne Zahl vielleicht, die uns da auch so ein bisschen Mut noch gegeben hat. Wir haben natürlich auch vor dem Kongress Pressearbeit gemacht und wir waren erstaunt, was alles passiert ist, wie viele Journalisten sich schon vorher gemeldet haben. Jetzt waren über 100 Medienvertreterinnen und Medienvertreter unter uns an diesem Wochenende. Und dann hören wir immer noch nicht auf. Dann machen wir zusätzlich noch weitergehende Alternativen stark. Wir müssen die immer wieder diskutieren. Wenn wir konkret über die Vermögensabgabe reden und die durchfechten, haben wir viele, viele andere Fragen nicht beantwortet. Wir reden in Bündnissen miteinander. Wir müssen gucken, wo wir gemeinsam Forderungen ganz, ganz stark machen können. Und wir müssen gucken, wo es möglich ist und nötig ist, weitergehende Alternativen zu fordern und auch im Großen und im Kleinen zu leben. Ich liebe kleine, konkrete Projekte. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass davon sehr viel Energie ausgeht, aber wir müssen zusätzlich gemeinsam nach außen politisch wirken, weil es geht auf diesem Planeten um sehr, sehr massive Macht- und Interessensfragen und um sehr, sehr viel Geld. Und solange es Menschen gibt, die da im Moment so massive, mächtige Instrumente in den Hand haben, werden die vor unseren Augen auch immer noch mehr kaputt machen. Wir können da uns aber gegen wehren, sowohl mit Alternativansätzen als auch mit einer großen und breiten Einmischung. Und ich wünsche euch und uns allen dafür ganz viel Kraft, denn die werden wir brauchen und wir werden auch noch viele Menschen erreichen können, wenn wir daran weiterarbeiten.
Vielen Dank an das Podium für diese spannende Diskussion, wie ich finde. Vielen Dank an die mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem spannenden Kongress. Ihr habt den Kongress wirklich spannend und fruchtbar gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass es so ein erfolgreicher Kongress werden konnte. Und ich mache zum Schluss noch darauf aufmerksam, dass draußen am Ausgang eine Attac-Erklärung vorliegt, die ihr euch mitnehmen könnt. Herzlichen Dank und weiter an die Arbeit.
Los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso.